14. November, Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Das Geheimnis des Rennens in hochhackigen Schuhen, wusste pur Toni Krause, bestand darin, auf den Zehenspitzen zu laufen, weit vorgebeugt und mit so viel Vorwärtsdrall, dass man auf den Zehenspitzen blieb und die Absätze gar nicht in Aktion traten. Offenbar kannte aber auch die elende Kreatur hinter ihm dieses Branchengeheimnis. Sie rasten die Prospect hoch und der zupackende Griff der Kreatur war immer nur Millimeter entfernt von seiner flatternden Boa. Pur Tony drückte die beiden Handtaschen an die Seite wie einen Football im US-amerikanischen Football. Mit oft geübten Bewegungen wichen Passanten ihnen geschickt aus. Pur Tony konnte ihre Gesichter deutlich erkennen, wenn der wie eine Druckwelle ihm vorauseilende Geruch sie erreichte. Ein Mann in einem Autocoat machte ein Gestankgesicht und vollzog eine kunstvolle Veronika, um die beiden vorbeirasen zu lassen. Pur Tonys Atem ging seitenstechend, rau und stoßweise. Mit einer Verfolgung durch das Opfer hatte er nicht gerechnet. Er spürte, wie die Hand der Kreatur nach den Resten seiner Boa grapschte. Die Donegal-Mütze wehte unbetrauert davon. Auch der Atem des Dings war rau, aber die Verwünschungen, die es ausstieß, kamen immer noch vom Zwerchfell voller Überzeugung und Werf. Das andere Ding war mit einem Pfahl zusammengeknallt, mit einem saftigen Geräusch, bei dem Toni zusammengezuckt war. Sein Vater hatte sich selbst an Kopf und Schultern geschlagen, als er um seinen symbolisch toten Sohn getrauert hatte. Als der Riemen nach dem Aufprall nachgab, war Toni sofort auf den Zehen und nahm reißaus, hatte aber nicht mit der Verfolgung durch die andere gerechnet, dieser schwarzen Kreatur, die sich ihm kreischend an die Fersen heftete. Die ersten Blocks lang hatte die Kreatur Hilfe und haltet das Miststück geschrien und pur Toni, da noch mit anständigem Vorsprung, hatte das gekontert und ebenfalls Hilfe und um Gottes Willen, haltet sie, geschrien, um potenziell gute Bürger zu verwirren. Bei den Abschnackologen von Harvard eine altehrwürdige Branchentechnik. Aber jetzt hatte ihn die schwarze Kreatur bis auf wenige Millimeter eingeholt und hielt jetzt wirklich seine Boa fest, während sie keuchend und auf den Zehenspitzen volle Pulle dahin pasten. Mit schwungvoller Geste entwand Krause die Boa seinem Hals und opferte.
Sie dem Ding, aber die Hand der ekelhaften Kreatur war sofort wieder da und griff über seinem Lederkragen ins Leere, keuchte ihm rau ins Ohr, verwünschte ihn. Traurig, dachte Pur Tony beim Laufen, dass das Ding die Boa garantiert achtlos auf die Straße oder in die Gosse geworfen hatte. Ihre Schuhspitzen erzeugten auf dem Asphalt komplexe und variable Rhythmen. Manchmal waren ihre Schritte synchron, dann wieder nicht. Das Ding blieb qualvoll dicht hinter ihm. Schilder mit fetten Aufschriften wie frische Tothühner und restlose Vernichtung zuckten vorbei. Anti-Toy Entertainment war noch über zwei lange Nord-Süd-Blocks entfernt. Krause und Verfolgerin rannten verkehrswidrig über eine verstopfte Kreuzung. Pur Tony rief Hilfe und Bitte! Die Hand und der rasselnde Atem direkt hinter ihm erinnerten an einen dieser grauenhaften Albträume, wo etwas Unbeschreibliches einen Kilometer weit verfolgt und unmittelbar, bevor sich einem seine Krallen um die Nacken schließen, wacht man auf und fährt kerzengerade im Bett hoch. Nur nahm dieses grauenhafte Szenario einer handausstreckenden Kreatur direkt hinter ihm überhaupt kein Ende und Ladenfassaden, Bordstein und wegspritzende Passanten verschmolzen allesamt rechts an der Peripherie. Die unscheinbare Hintertür von Anti-Toy Entertainment war über eine Seitengasse zu erreichen, die kurz vor dem Broadway nach Westen von der Prospect abging und dann eine kleinere und Müllcontainer gesäumte Nord-Süd-Gasse schnitt. Und eine dieser Container, in dem Pur Tony spätabends mangels U-Bahn-Geld gelegentlich übernachtet hatte, lag in Aufschlagsweite vom Hintereingang der kanadischen Brüder. die Handtaschen unter den einen Arm geklemmt und mit der anderen Hand krampfhaft die Perücke festhaltend, überschlug Poor Tony, ob die Kreatur wegen der vielen Müllcontainer vielleicht nicht sehen würde, hinter welcher hoffentlich unverschlossenen Hintertür P.T. um Unterstützung und menschenfreundliches Asyl ersuchte, wenn er bis zu der Gasse genug Vorsprung vor ihr bekommen konnte. Bei der Obstauslage einer Bodega auf dem Gehweg täuschte er an und sah sich flüchtig um in der Hoffnung, die Kreatur würde Arsch über Kopf in die aufgestapelten Früchte krachen. Denkste, sie war immer noch da und keuchte. Ihr Trippelschritt um zwei Kartonstapel mit Kapp-Preiselbeeren herum war entmutigend geschickt. Das Ding machte eindeutig nicht zum ersten Mal Jagd auf Leute. Sein Keuchen war von rauer Unerbittlichkeit. Das hielt unverkennbar auch die
Langstrecke durch. Es schrie nicht mehr Halt oder gossensprachliche Beschimpfungen. Poor Tonys Atem brannte wie Feuer. Es klang fast, als würde er weinen. Er wollte Hilfe rufen und konnte nicht. Er hatte nicht genug Luft dafür. Schwarze Pünktchen stiegen vor seinen Augen auf. Nicht alle Straßenlaternen funktionierten. Sein Herzschlag ging Zuckung, Zuckung, Zuckung. Er übersprang einen blöd platzierten Kartonaufsteller für irgendwas im Rollstuhl und hörte, wie die Kreatur ebenfalls darüber hinwegsetzte und leichtfüßig auf den Zehen landete. Ihr Oberleder hatte keine Riemchen, die sich wie die seiner feinen Eigners eingraben konnten. Toni spürte Blut an den Füßen. Die Mündung der Seitenstraße nach Westen lag zwischen einem Steuerberater und sonst was. Hier irgendwo musste es sein. Krause blinzelte. Die schwarzen Pünktchen waren winzige Ringe mit undurchsichtigen Mitten, die träge wie Ballons in seinem Blickfeld aufstiegen. Potoni hatte einen Anfall hinter sich und war geschwächt. Von den Entzugserscheinungen ganz zu schweigen. Sein Atem ging stoßweise und fast in Schluchzern. Er konnte sich kaum auf den Zehen halten. Seit vor der Kabine der Herrentoilette in der Bibliothek hatte er nichts mehr gegessen. Und das war jetzt vor vielen Tagen. Er suchte die vorbeifliegenden, verschwommenen Schaufenster ab. Ein älterer Mitbürger ging vernehmlich zu Boden, als die Kreatur ihn anrempelte. In der Ferne blies jemand verzweifelt in eine Trillerpfeife. Der Steuerberater hatte das seltsame Schild «On parle le portugais si» im Schaufenster. Die Finger des Dings schabten bei jedem Schritt am Rand von Tonis Lederkragen. Dann kam es näher heran und Potoni spürte die Finger im Haar des Chignon, den er mit einer Hand auf dem Kopf festhielt. Potonis Vater pflegte nach einem Tagwerk der Kaiserschnitte in die 412 Mount Auburn Street in Watertown heimzukehren, sich in der eindunkelnden Küche auf einen Stuhl zu setzen und die Stellen am Kopf zu kratzen, wo sich die Gummibänder der grünen OP-Maske in die Haut eingeschnitten hatten. Die unter Garantie fahlen, langen Fingernägel des Dings suchten im Perückenhaar Halt. Als sie den Steuerberater erreichten und Toni scharf nach rechts abbog, beim Schwenk einen Absatz abbrach, aber mehrere Schritt Vorsprung gewann, weil die Kreatur vom eigenen Schwung an der zurückgesetzten Gassenmündung vorbeigetragen wurde. Krause wimmerte rau und floh westwärts auf den blutigen Zehen, hörte seinem Atem von beiden Gassenmauern widerhallen,
manövrierte um Scherben und eine nicht sesshaften Rückenlage herum und hörte, wie das Ding einige Schritte hinter ihm ein nachklingendes »Halt, du Arschloch, halt!« hervorstieß, woraufhin der von Krause übersprungene Nicht-Sesshafte den verfaulenden Kopf vom Gassenboden hob und konterte: Lauf!